bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Bin ganz, ganz gern nach Bregenz gekommen. Liebe Vorarlberg, sehr vor allem die Vorarlberger Jugendarbeit und freue mich im Rahmen der Veranstaltungsreihe Wertvolle Kinder zum Thema Jugend zu sprechen. Ich sage es ganz offen, als Jugendforscherin beobachte ich ja reges Interesse am Thema Jugend. Ja, und ich beobachte auch einiges an Diskussionsbedarf. Einerseits gibt es die, die meinen, die heute Jungen wären große Hoffnungsträger. Ja. Andererseits gibt es die, die ein klein wenig die Stirn runzeln und sagen, naja, sie tragen auch einen großen Rucksack mit Problemen mit sich rum. Ja. Und ich als Jugendforscherin werde dann gefragt, wie ist es denn wirklich, wie sind sie wirklich die Jugendlichen? Sind sie die Erfolgsmenschen von morgen oder sind sie eher Kinder der Krise, wie ich sie in meinem letzten Buch genannt habe? Ja. Die Antwort ist einfach, aber es will sie nicht unbedingt jeder hören. Sie sind beides aus meiner Sicht. Jugendliche sind heute sehr vielschichtig, sie sind komplex, sie sind in sich auch widersprüchlich. Und gerade dieses Widersprüchliche sorgt aus meiner Sicht auf Erwachsenenseite sehr oft für Irritationen. Ja? Und dann landet man bei der Frage, was ist denn mit unserer Jugend los? Sie alle kennen die Frage. Ja? Mir wird sie ständig gestellt. Ja? Die Frage ist auch nicht neu. Schon die alten Griechen haben über die heutige Jugend lamentiert und das ging dann so über die Jahrtausende dahin. In den 70er und 1980er Jahren hat man gedacht, wir haben es jetzt langsam hinter uns. Ja, da hat man versucht, neue Ansätze in der Pädagogik zu finden. Der Generationenkonflikt hat sich begonnen aufzulösen. Erwachsene haben versucht, jungen Menschen mit mehr Verständnis gegenüberzutreten. Ja, und Junge haben noch immer ein bisschen gejammert, dass die Erwachsenen sie nicht wirklich so verstehen. Ja, die Jungen von damals sind die Erwachsenen von heute. Und wenn man mit Jugendlichen von heute spricht, bemerkt man, die Jungen fühlen sich noch immer nicht verstanden. Ja? Sagen noch immer, die Erwachsenen haben einen Tunnelblick. Ja? Was ist da los? Also Jung und Alt passen offenbar nicht so wahnsinnig gut zusammen. Ja? Da muss man fragen, warum, beziehungsweise wo liegt das Problem? Einfach erklärt, die Gesellschaft verändert sich und mit ihr verändert sich auch die Jugend. Das heißt, Jugend ist heute nicht mehr so, wie meine Generation in ihrer Jugendzeit war. Das müssen wir einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Und damit müssen wir umgehen. Ja? Und wir müssen zugleich auch sehen, dass sich vieles in der Gesellschaft zugespitzt verschärft hat. Ja? Dass viele Sicherheiten, mit denen ich in meiner Jugendzeit noch rechnen konnte, zunehmend verlustig gehen. Ein deutscher Kollege, Heiner Kolb, der in der Identitätsforschung arbeitet, hat, wie ich finde, sehr treffend formuliert. Er sagt, die Zukunft der heutigen Jugendlichen, die wird auf den Ruinen des bisher Selbstverständlichen gebaut. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir über Jugend in der Gegenwartsgesellschaft reden. Und wir sollten uns vielleicht auch einen mittlerweile möglicherweise ein wenig abgelutscht klingenden Spruch aus dem Volksmund in Erinnerung rufen. Da gibt es einen Sager, ja, der meint, jede Gesellschaft hat die Jugend, die sie verdient. Ich habe gesagt, klingt schon ein bisschen abgelutscht, stimmt. Ja. Aber im Wesentlichen ist der Kern des Problems damit getroffen. Tatsächlich ist es so, dass Jugend immer ein Produkt oder immer auch ein Produkt gesellschaftlicher Strukturen ist. Und wenn wir jetzt über die heutige Jugend reden, müssen wir sehen, dass es einerseits unheimlich viele neue Möglichkeiten gibt. Ja? Man hört ja auch immer wieder, die heutige Jugend hat so viele Chancen. Ja? Es gibt ein unheimlich breites Konsumangebot. Es gibt bunte Lifestyle-Welten, in die man einfach eintauchen kann und wo man Spaß haben kann. Aber es gibt auf der anderen Seite auch die Krise. Seit 2008, immer wieder in einem bisschen anderen Wording, aber permanent im in der tagesaktuellen Berichterstattung in den Medien präsent. Zuerst hatten wir die Wirtschaftskrise, dann haben wir die Bankenkrise gehabt, die Eurokrise, die Finanzmarktkrise, immer Krise. Ja. Man hört, wir wissen nicht genau, wie der Wohlfahrtsstaat, unser liebgewonnener Wohlfahrtsstaat, langfristig für Folgegenerationen zu finanzieren ist. Wir haben neuerdings Migrationsströme, mit denen niemand gerechnet hat. Also wir haben eine Flüchtlingskrise. Ja. Und wir alle wissen nicht genau, wie wir konstruktiv damit umgehen können. Am wenigsten wissen es die Jungen. In der Jugendsoziologie sagt man, die heutige Jugendgeneration sollte sich nicht darauf einstellen, dass sie mal in materieller Hinsicht mehr erreichen wird als ihre Eltern. Also materielles Wohlstandswachstum ist am Stagnieren. Unsere Wohlstandswachstumsgesellschaft pendelt sich bestenfalls am derzeit erreichten Level ein. Vielleicht geht das materielle Wachstum auch nach unten. Ja, Ulrich Beck sagt, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als würden wir alle in einem Fahrstuhl sitzen und der Fahrstuhl, dieser materielle Wohlstandswachstumsfahrstuhl, der fährt nicht mehr strikt nach oben, sondern der bleibt stehen und fährt für die Folgegenerationen, für die, die nach uns kommen, möglicherweise sogar nach unten. Ja. In der Jugendsoziologie finden wir für so ziemlich alles kryptische, abstrakte Begriffe. Wir bezeichnen dieses Phänomen als Fahrstuhleffekt nach unten. Ja. Jugendliche würden dieses Vokabular nicht verwenden, aber sie wissen sehr wohl, was das bedeutet. Ja, sie sagen, ja, ich mache mir schon so meine Gedanken, wie es weitergehen wird. Ich mache mir auch so ein bisschen meine Sorgen, ob meine Generation noch eine staatliche Pension bekommen wird, von der sie auch gut leben kann. Ja? Aber wenn man eh nichts machen kann, wenn man selbst wenig verändern kann, versucht man diese tristen Gedanken möglichst geschwind wieder wegzudrücken. Gerade diejenigen, die wenig Chancen in unserer Gesellschaft haben, die wir in der Jugendsoziologie als Modernisierungsverlierer bezeichnen, ja, die von den gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen, von den gesellschaftlichen Wandelprozessen nicht profitieren, ja, sondern ja, eher den Preis dafür zahlen müssen, die reagieren so, dass sie sagen, ja, ich kann es nicht beeinflussen, ich kann mein Leben auch nicht wirklich so erfolgsmäßig gestalten. Und die Aussichten sind nicht schön und deswegen denke ich lieber erst gar nicht darüber nach. Ein deutscher Musikjournalist hat, wie ich finde, sehr treffend auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, diese Jugendlichen denken sich, die Disco rettet uns vor der Welt. Das sind die Jugendlichen, die in den Medien als die partygeile Jugend auftaucht. Über die reden wir jetzt. Auch das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn wir über Jugend heute sprechen. Ja. Und wir dürfen uns natürlich auch damit beschäftigen, wie die heutige Jugend sich selber sieht. Ja. In der Jugendforschung forschen wir sehr viel über Jugend, aber wir forschen auch mit Jugend. Und uns interessiert immer auch, wie die Jugendgeneration sich selber sieht. Wir haben in unserer aktuellen Eigenstudie, die sich mit dem Generationenthema aus Jugendperspektive befasst, uns näher angesehen, wie junge Menschen im Alter von 16 bis 29 Jahren die eigene Generation beschreiben. Es ist eine quantitative Repräsentativstudie für Österreich. Wir haben diese Etiketten, die den jungen Leuten heute gerne umgehängt werden, einfach mal vorgelegt und haben gesagt, ja, wie siehst du das? Ja? Was trifft auf deine Generation wirklich zu? Das Ergebnis war, selbst für mich, die mittlerweile 20 Jahre in der Jugendforschung tätig ist, ein klein wenig verblüffend. Ja, ja, wie sieht sich die heutige Jugendgeneration? Wie sehen sich die heute 16- bis 29-jährigen Österreicher und Österreicherinnen? Als verunsicherte Generation? Als angepasste Generation? Als planlose Generation? Als erfolgsorientierte und auch als erschöpfte Generation? Sehr zuversichtlich stimmt diese Selbstbeschreibung die uns die jungen Menschen geliefert haben, nicht. Was mich besonders hellhörig gemacht hat, ist, dass sich zwischen den Bildungsmilieus deutliche Unterschiede im Generationen, im Jugendbild, im Generationenbild abzeichnen. Ja. Sie sehen die dunkelblauen Balken, die Jugendliche mit höherer formaler Bildung ausweisen, sind in einzelnen Punkten deutlich länger als die mittelblauen Balken, die junge Menschen mit niedriger und mittlerer formaler Bildung ausweisen. Ja? Wo gibt es die Unterschiede? Die bildungsnahen Schichten bezeichnen sich zu einem höheren Prozentsatz als angepasste Jugendgeneration, als erfolgsorientierte und auch als eine Generation der Selbstoptimierer. Das sind genau die Jugendlichen, ja, die man vielleicht in naiver Denke oder in hoffnungsfroher Denke als jene sehen würde, die Neues in die Welt bringen, die sich für neue Ideen, für Gemeinwesen, für gesellschaftliche Visionen engagieren. Ja. Die sagen, wir sind angepasst und sonst sind wir erfolgsorientiert. Wir sind angepasst, / erfolgsorientiert und wir konzentrieren uns darauf, uns selbst zu optimieren. Ja? Und dieses angepasst, erfolgsorientiert, Selbstoptimierer sein ist alles in allem ganz schön mühsam. Ja? Da geht Zeit und Energie drauf. Das sagen uns die Jugendlichen in qualitativen Interviews und in Gruppendiskussionen ganz deutlich. Ja? Und sie sehen auch, was in unser aller Leben abgeht. Also sie bewerten auch, wie wir Erwachsene im Alltag reagieren. Und sie sagen, so ganz generell wird alles immer schneller. Und es wird nicht nur schneller, es wird, weil es schneller wird, auch immer härter. Ja? Ein interessanter Punkt. Tatsächlich beobachten wir mehrere nicht unproblematische Zeitphänomene. Einerseits gibt es diese Verdichtung der Anforderungen, ja, in der Schule, in der Ausbildung und natürlich auch im Beruf. Sie alle wissen wahrscheinlich, wovon ich spreche. Man soll immer mehr in immer kürzerer Zeit machen. Ja. Und die Frage stellt sich, wie mache ich das? Arbeite ich noch schneller? Ja? Arbeite ich in meine Freizeit rein oder mache ich das, was so generell empfohlen wird, mache ich Multitasking? Multitasking klingt irrsinnig cool, funktioniert nur leider nicht. Multitasken können Sie nur, also zwei Tätigkeiten parallel erledigen können Sie nur, wenn nur eine dieser Tätigkeiten davon eine kognitive Tätigkeit ist. Ja, eine Tätigkeit, wo man sich sehr konzentrieren muss. Konkret heißt das, Sie können bügeln, während Sie die Abendnachrichten ansehen und Sie werden verstehen, was in den Abendnachrichten gebracht wurde. Sie können aber nicht die Abendnachrichten ansehen und mir eine E-Mail schreiben. Ja, dann werden Sie entweder das Mail nicht besonders gut formulieren oder Sie werden nicht mitbekommen, was in den Abendnachrichten war. Und Sie können natürlich auch nicht die Abendnachrichten ansehen, die Zeitung lesen und sich bei Ihren alten Eltern erkundigen, wie der Tag heute verlaufen ist. Das geht alles nicht. Ja. Aber Multitasking ist eine Wahnsinnsidee, die wir in die Welt gesetzt haben und wo wir jungen Leuten sagen, versucht es doch. Was durchaus möglich ist, ist, dass man von kognitiven Tätigkeiten hin und her schaltet. Da gibt es wunderbare psychologische Untersuchungen, die sich damit beschäftigen, ja, die sich auch fragen, wie das wirkt. Es produziert wahnsinnig viel Stress. Ja, also das subjektive Empfinden, wenn wir ständig hin und her schalten, ist Stress. Zeitphänomen Multitasking. Zweites Zeitphänomen, das durchaus problematisch ist, digitaler Stress. Wahrscheinlich fast alle in diesem Raum haben ein Smartphone. Wahrscheinlich hat jeder Internetzugang. Und viele von uns sind so ziemlich immer erreichbar. Dauererreichbarkeit ist zu einer neuen Norm geworden. Beruflich, ganz klar, aber auch in den Familien. Die Eltern erwarten, dass ihre Kinder immer erreichbar sind. Ja? Deswegen kriegen die relativ früh ein Handy, damit man mal kontrollieren kann, was die machen. Ja? Die müssen immer erreichbar sein. Und irgendwann hat sich das so eingegraben, dass dieses Always-on Alltagstechnik ist. Ja? Und auch das belastet. Ja? Dritter Punkt, der zu nennen wäre, Gegenwartsschrumpfung, schon wieder so ein kryptisches Wort. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass das relevante Wissen, ob es jetzt im Bildungsbereich ist, im Beruf, in der Politik, in der Gesellschaft, immer kürzere Halbwertszeiten erfährt. Das heißt, wir haben eine unheimliche Dynamik im Wissenszuwachs. Und das, was das brauchbare Wissen ist, ist heute brauchbar, aber morgen vielleicht schon überholt. Und in einer Welt, die so funktioniert, ja, ist ganz klar, dass man nicht mehr planen kann und auch nicht mehr planen will. Ja? Und das führt eben dazu, dass man den Jugendlichen zwar sagt, bitte nehmt eure Zukunft in die Hand, macht was aus eurem Leben, plant die Zukunft. Ja? Und die Jugendlichen sagen, planen ist nicht mehr, was soll's. Ja? Und gerade die, die wenig Chancen haben in der Gesellschaft, sind eben diejenigen, die sich ganz stark auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Ja? Und aus dem Hier und Jetzt bestmöglich das rausholen, was eben geht. Ja? Weil Planen eben nicht mehr ist. Ja? Und dann gibt es noch einen vierten Punkt, ein viertes Zeitphänomen, das wir ganz sicher ins Auge fassen müssen, wenn wir über Jugend heute sprechen. Das Phänomen des erschöpften Selbsts. Ja? Ich habe schon gesagt, Verdichtung der Anforderungen in Schule, Ausbildung, Beruf. Ja. Was wir beobachten, ist das subjektive Stressempfinden, der empfundene Druck im Alltag, der wächst aus Sicht der jungen Leute, vor allem aus Sicht der bildungsnahen Jugend. Was mich so wahnsinnig hellhörig macht, ist, dass auch viele junge Menschen, vor allem die jüngeren Jugendlichen, die 10- bis 14-Jährigen, das Gefühl haben, dass sie Leistung bringen. Nur dann, wenn sie gute Noten nach Hause bringen, werden sie von ihren Eltern wirklich geliebt. Ja? Also das ist jetzt nicht mehr so diese emotional warme Familienbeziehung, ja? Sondern das ist 1er oder 1 minus und du kriegst irgendwie großes Lob und meine Anerkennung, meine Zuwendung. Das macht mich schon hellhörig. Ja? Weil das ist irgendwie so wie ein Tauschgeschäft zwischen Eltern und Kindern. Und ich sehe andererseits natürlich auch die Eltern, die wahnsinnig bemüht sind, ja, ihre Kinder zu fördern und zu fordern, weil sie eben wollen, dass sie später mal gute Berufschancen, gute Zukunftsaussichten haben. Ja. Wenn man jetzt mit jungen Leuten zu diesem Thema arbeitet, ja, ist interessant zu beobachten, dass Jugendliche uns, Erwachsene, sehr kritisch sehen. Ja? Die sagen ganz offen, ja, was dieses erschöpfte Selbst betrifft, was Stress und Druck und trotzdem Mitmachen betrifft, ja, da sind die Erwachsenen nichts besser als wir. Sie machen uns Vorgaben, sie üben Druck und auf uns aus, sie verstärken den Stress, den wir empfinden, und sie sind vollkommen inkompetent in der Frage, wie sie mit ihrem eigenen Stress oder Druck umgehen. Ja? Auch hier ein Beispiel aus unserer aktuellen Studie zum Generationenthema. Qualitative Interviews mit Jugendlichen. Ja? Da ging es darum, mit Jugendlichen darüber zu sprechen, welche Lebensweise typisch für die Eltern ist und welche typisch für sie selbst. Ich habe da den Fabian mitgebracht. Das ist an und für sich so ein richtiger Erfolgsmensch. Der studiert technische Chemie, hat einen Karrierejob in Aussicht, ist bekennender Selbstoptimierer. Sagt aber, zwischen mir und meinen Eltern, ja, da liegt ein weites Feld. Die Lebensweise meiner Eltern ist viel zu schnell. Und ich frage dann nachher, ja, und wie ist deine Lebensweise? Er sagt, na ja, ich möchte schon Karriere machen, aber ich bin auch genussorientiert. Und das hat mich dann schon interessiert. Ich habe gesagt, bitte erzähl einmal so ein bisschen, wie das ist mit der schnellen Lebensweise der Eltern. Er sagt, jede freie Minute investieren sie. Sie nehmen sich nicht genug Zeit für das Ich-Sein. Ich glaube, dass vieles an ihnen vorbeizieht, weil sie einfach das tun, was notwendig ist. Ja? Und sie sich damit auch sehr viel Lebensfreude nehmen. Ja? Das ist der Blick eines jungen Menschen auf die Erwachsenengeneration. Hm? Gut, sollte uns zum Nachdenken anregen. Und wir müssen sicher auch über andere Punkte nachdenken. Ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, wohin sich das Bildungs- und das Erwerbssystem entwickeln. Ja? Und wir müssen auch die Frage stellen, was das, was derzeit abgeht oder die Entwicklungen, die sich derzeit andeuten, für die breite Mehrheit der Menschen bedeutet. Wir sollten vielleicht auch fragen, ob dieses Idealbild des jugendlichen, dynamischen, durchsetzungskräftigen Menschen wirklich das Nonplusultra ist. Ja? Wir Erwachsene bewegen uns in einer juvenilisierten Gesellschaft. Wir streuen wahnsinnig viel Jugendlichkeit aus und brechen auch selbst oft daran fast zusammen. Ja? Und sind, so wie es uns Fabian ganz klar verklickert, gerade deshalb ein schlechtes Vorbild für junge Leute. Ja? Über all das müssen wir nachdenken und wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, wie wir Jugend verstehen. Also wir müssen unser Jugendbild hinterfragen. Jugend oder die Art und Weise, wie die Lebensphase Jugend verstanden wird, ist letztendlich ja nichts anderes als ein gesellschaftliches Konstrukt. Wenn man so in die Geschichte zurückblickt, wurde Jugend immer wieder mal ein bisschen anders verstanden. In der heutigen Zeit gibt es zwei zentrale Interpretationsweisen.